Hallo, herzlich willkommen zu Radio OSM, Folge 44.
Der Applaus ist natürlich für uns.
Natürlich.
Der passt total gut. Man hört das schon im Hintergrund. Wir sind hier nicht im Studio, sondern auf dem 32. Chaos Communication Congress in Hamburg. Der Chaos Communication Congress ist die jährliche Veranstaltung des Chaos Computer Clubs. Und es versammeln sich Menschen aus der ganzen Welt, um hier eben der Hackerkultur ihren Dienst zu erweisen und eben interessante Projekte vorzustellen. Es gibt Vorträge, es gibt Assemblies, es gibt Workshops und es gibt eben auch hier eine Podcast-Area, in der wir gerade sind und eben diese Folge aufnehmen wollen.
Wollen wir mal kurz gucken, wer alles da ist?
Genau, und deshalb machen wir jetzt erstmal hier eine Runde. Ihr hört schon eine etwas ungewöhnliche Stimme. Ich bin der Thomas. Man kennt mich sonst eventuell aus älteren Folgen oder aus dem Podcast Mikrowelle.
Dann mache ich mal weiter. Ich komme auch aus der Mikrowelle. Ich bin der Konsti, U-Bahn-Verleih.
Ja, ich bin Marc. Ihr kennt mich aus den anderen Folgen von Radio SM.
Ja, nicht ganz, aber... Ich bin der Michael, auch bekannt aus den anderen Folgen.
Und jetzt habt ihr die Orts ja wieder total kaputt gemacht. Ich bin natürlich Andi, auch aus München. Und ja, von mir war zum Beispiel die letzte Folge, die auf diesem Kanal gelaufen ist. Wir sind jetzt hier so ein bisschen zusammengekommen. Eigentlich sind fast alle, und die irgendwann hier mal Moderation auf dem Kanal gemacht haben, hier dabei. Und eigentlich wären es fast alle gewesen. Das ist Stefan, der ja die Interviews mit dem Troisdorfer und so weiter, der dieses Interviewformat überhaupt erst eingeführt hat in Radio OSM.
Genau.
Hat es leider gerade noch irgendwie gesundheitlich.
Ist uns kurzfristig abhanden gekommen.
Obwohl er da ist, ja.
Genau. Wollen wir mal in die Themen eintauchen? Und zwar AGM und Vorstandswahlen. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja. Von der OpenStreetMap Foundation, kurzen Bericht, sag ich mal. Das jährliche Treffen, Treffen ist falsch gesagt, die jährliche Hauptversammlung hat Anfang Dezember stattgefunden, die vorgeschrieben ist für die Foundation. Einer der wichtigsten Punkte, die dort entsprechend durchgeführt waren, waren die Wahlen zum Vorstand.
Und mit einer Besonderheit, oder? Es war doch erstmal nicht vor Ort, sondern das war alles online.
Jein. Ich weiß nicht, das Special Meeting, das es vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr gab. Nee, schon über ein Jahr her, oder? Ein gutes Jahr her. Das war auch nicht vor Ort irgendwie, sondern das war auch online. Aber ich glaube, die erste jährlich vorgeschriebene...
Also das, was im Deutschen die Mitgliederversammlung wäre.
Genau.
Von dem Verein, wobei es so in der UK natürlich nicht gibt.
Genau.
Ja, die fand ja sonst traditionell bei der State of the Map statt.
Genau.
Und dieses Jahr...
Man hatte die entkoppelt, weil, ja, dass man ein bisschen besser sich an, sag ich mal, Finanzthemen, dass es immer ein Jahr ist oder sonst irgendwas machen kann und es ein bisschen neutraler gestalten kann. Im Vorfeld gab es entsprechend Berichte vom Vorstand. Ein sehr lesenswerter Bericht gab es vom Frederik, der, muss man echt lobend erwähnen, deutlich mehr gemacht hat, als unbedingt nötig gewesen wäre, und auch ein bisschen Ausblick und sonst irgendwas gegeben hat.
Also er ist ja...
Er ist Finanzvorstand in Anführungszeichen, wenn man es auf eine Firma oder sowas runterbricht. Kassenwart im Deutschen wird man das bezeichnen. Die Foundation ist ja eine englische Firma, in Anführungszeichen, weil es in England keinen Verein gibt. Deswegen diese etwas komische Konstellation.
Daneben wird ja die Vorstände auch gewählt.
Vier Vorstandsposten waren neu zu besetzen. Neu gewählt wurden Ilja Zerev, Peter Barth, Martijn van Exel und Michael Maroon. Teilweise bekannte oder einige sehr bekannte Leute, sag ich mal, die viele Jahre zum Teil schon.
Sagen euch die Namen was teilweise? Oder?
Ja, also ich meine, Ilja, Peter und Ilja und Peter, die sind, glaube ich, beide für Mapbox tätig. Quatsch. Ilja ist bei...
Ilja kommt aus, ist soweit ich weiß, Russland,
genau.
Wenn es korrekt ist. Ist dort relativ aktiv, soweit ich weiß. Betreibt dort, glaube ich, auch einen eigenen Podcast oder irgendwie so in der Richtung was. Peter ist ein Mapper aus Passau. Ist bei der letzten Wahl hat er auch schon kandidiert gehabt und ist jetzt eben dran geblieben und jetzt entsprechend gewählt worden.
Peter kennt man, glaube ich, vielleicht von OSM to World, der es da zusammen mit Tobias macht.
Genau. Ist auch mit Vorträgen auf vielen Konferenzen und so weiter präsent gewesen in der Vergangenheit. Matein ist ursprünglich ein Holländer oder Niederländer, um korrekt zu sein. Lebt jetzt in den USA seit einigen Jahren und ist bei Mapbox oder irgend.
Ich glaube, er hat so ein bisschen die US Community so ein bisschen angestoßen. Aber ich kenne ihn auch nur von der State of the Map in Amsterdam
tatsächlich. Ja. Hat der nicht das Map Roulette
genau.
Oder angestoßen?
Er macht das immer noch.
Telenav,
genau.
Genau.
Und Mikkel Maroon ist schon, sag ich mal, ein bisschen Urgestein in OpenStreetMap. War früher, ganz früher, glaube ich mal, im Vorstand eine Zeit lang. Ist viel so in humanitären Themen unterwegs, auch im UNO-Umfeld und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich kenne ihn von meiner ersten State of the Map in Irland, in Limerick. Das war 2008 oder 2009, da hat er das schon Vortrag gehalten. Ja. Also ein sehr bekannter Mann, sag ich mal.
Das heißt, aus wie vielen Personen besteht der Vorstand?
Der Vorstand besteht von insgesamt aus 7 Personen und 4 davon sind jetzt neu gewählt worden.
Okay. Hat noch irgendjemand parat, wer da sonst noch Mitglied ist?
Frederik Ramm ist, haben wir schon erwähnt, gehabt, als Finanzvorstand. Ich weiß es gerade nicht, ist Kathleen oder wer ist?
Ach ja, richtig.
Wir werden einfach den entsprechenden Link
inbinden. Und der dritte.
Jetzt mit drin haben.
Weiß ich gerade gar nicht.
Es gab dann noch eine andere Diskussion. Also, du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass der letzte, also.
Michael, ja.
Ja.
Es gab eine Bemerkung im Vorfeld, sorry, dass ich hier ins Wort falle. Es gab im Vorfeld der Wahl einige Diskussionen, wie üblich. Eine bemerkenswerte Geschichte war eine Warnung von Nicolas Chevanet, einer der Mitbegründer vom HOT, über die Gefahr eines HOT-Übergewichts in Bord. Weil, glaube ich, 3 oder 4 Kandidaten, die zur Wahl gestanden sind, bei HOT entsprechend aktiv oder hochaktiv oder sonst irgendwas sind. Und ja, da gab es einige Diskussionen darüber. Hat sich jetzt dahingehend, sag ich mal...
Also gab es da noch irgendwelche inhaltlichen Auseinandersetzungen oder war das nur so eine generelle Warnung, dass da eben ein zu großer Fokus eventuell auf HOT gelegt werden würde?
Es gab so ein paar generelle Warnungen, auch in der Richtung, dass diskutiert wurde, dass es möglicherweise Widersprüche zwischen den HOT, ich weiß nicht, wie die bezeichnet werden gerade,
Die Ziele
von HOT und OpenStreetMap sind teilweise ein bisschen
identisch.
Sind nicht 100%. Also nicht 100% identisch zumindest.
Und ich glaube, das war auch zu sehen, eigentlich ist das Board soll ja die Community repräsentieren und genau wie wir die Jahre davor immer das Problem hatten, dass sehr viele Firmenvertreter sich haben reinwählen lassen, war jetzt auch einige Leute gesagt haben, naja, das ungünstig wäre auch, wenn eine andere Organisation wie HOT da ein Übergewicht kriegen würde. Deswegen muss, also der Ilja, der arbeitet ja für Maps.me.
Was ist das?
Das ist diese russische Firma, die diesen Client als Open Source da rausgehauen haben.
Was für ein Client?
Es ist eine App für iOS und Android.
Und ich glaube noch irgendwie, es gibt auch, glaube ich, irgendwas auf dem Desktop von denen tatsächlich. Ja. Die haben ja relativ viel Publicity dieses Jahr mitgenommen, tatsächlich.
Und der Martin, der arbeitet ja für Telenav. Das ist ja da, wo der Steve mal gearbeitet hat.
Also Steve Coast?
Steve Coast, genau. Ja, und der Michael arbeitet inzwischen ja bei Mapbox.
Dieser Bericht, der kam vor oder nach der Wahl?
Vor der Wahl. Vor der Wahl. Also fand ich auch wirklich bemerkenswert, dass quasi der Nikolas
als Mitgründer von
als Mitgründer sagt hier, das ist mir unangenehm. Das fand ich wirklich bemerkenswert.
Ja, absolut. Ja, wie gesagt, was ich andeuten wollte, dass eben Hot für seine Mitglieder gewisse Sachen vorschreibt. Und die Aussage in der Diskussion war unter anderem, dass sich diese Forderungen, wie sich Mitglieder von Hot zu verhalten haben, OpenStreetMap zum Teil widerspricht.
Also hast du da ein Beispiel? Also weil nein, das habe ich nicht verstanden, weil das war mir irgendwie...
Aber die Forderung ist halt, dass du, wenn du Hot-Mitglied bist, gewisse Sachen in einer gewissen Art und Weise oder so machen musst, so in der Richtung. So Verhaltensregeln quasi. Und die würden OpenStreetMap-Geschichten widersprechen zum Teil. In dem Zusammenhang ist auch diskutiert worden, dass Hot versucht hatte, letztes Jahr, oder war das, also ich weiß nicht, letztes Jahr heißt jetzt, ich weiß nicht, war es Anfang 2015 oder war es Ende 2014 versucht, den Namen Humanitarian OpenStreetMap Project war zu schützen, die als Marke oder sonst irgendwas. Und das ist damals einigen sehr unangenehm aufgestoßen, weil OpenStreetMap von OpenStreetMap registriert ist.
Da, wo das Kommunikationsproblem, dass der Vorstand vorher davon wohl nicht so direkt wusste.
Ja, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, ich weiß nicht genau, wie es war, aber
ja.
Das hat man gehört und ja, also. Aber nichtsdestotrotz, also ich fand ja, die Wahl ist eigentlich ganz gut verlaufen. Also ich kann mit allen Vieren, denke ich, das sind gute Leute, die hätte ich auch gewählt.
Kann ich sehr gut leben,
genau.
Sozusagen.
Also finde ich, ist eine gute Mischung geworden. So. Also ja. Da sind wir mal gespannt, was passiert. Ne?
Genau. Was ich schon gehört habe jetzt als Ergänzung noch, es gab so erste Treffen nach der Wahl, also nicht physikalische Treffen, aber erste Vorstandssitzung und sie wollen, so wie es aussieht, die Posten belassen, dass zum Beispiel Frederik Finanzvorstand oder Kassenwart bleibt entsprechend und so weiter. Da wollen sie im Moment wohl nichts dran ändern.
Werden dann als nächstes Thema Open Data bei der Deutschen Bahn auf dem Zettel und zwar, Konsti, du warst ja beim DB-Hackathon vor etwas über 2 Wochen. Möchtest du mal was zu erzählen, was da passiert ist?
Ja, ich würde gern insgesamt erstmal so Open Data und die Deutsche Bahn, das klingt erstmal
ungewohnt.
Ja, etwas seltsam, ja. Also wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, die Deutsche Bahn macht jetzt Open Data, hätte ich ihn ausgelacht.
Es gab ja da diesen Vorfall mit den, als der Fahrplan so in einem offenen Format bereitgestellt wurde von irgendeinem Drittentwickler, dass die Bahn dann wirklich ja auch fast gerichtlich gegen ihn vorgegangen ist.
Also das war ja diese Open Plan B Geschichte. Ja.
Genau, also das ist jetzt irgendwie 3 Jahre her oder so. Da hat Michael Greil halt die Daten von der Deutschen oder diese Fahrplandaten von so einer Fahrplan-CD, glaube ich, irgendwie in ein Format konvertiert, was wohl lesbar ist. Und fand die Deutsche Bahn nicht so toll und hat ihm dann irgendwie gesagt, ja, wenn du das nochmal machst, dann hauen wir dir auf die Finger und wir werden uns in Zukunft andere Open-Data-Aktivisten suchen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist sowieso auch ganz schlecht für die Open-Data-Community, ein ganz schlechtes Bild wirft das doch auf die. Letztendlich hat das ja aber eigentlich mehr oder weniger dazu geführt, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg dann tatsächlich ihre Daten auch veröffentlicht hat als Open-Data relativ zeitnah. Ich kann mir vorstellen, dass das halt irgendwie eine Reaktion auch ein bisschen darauf war. Aber im letzten Jahr hat sich da bei der Bahn dann doch einiges bewegt und man arbeitet jetzt auch wieder mit Michael Greil zusammen. Und
ich glaube, er ist Berater geworden, oder? Oder er berät die Bahn.
Ja, weil er Bock auf Open Data hat. Er will halt, dass wenn die Deutsche Bahn Open Data macht, dann soll sie es halt richtig machen. Und ja, und das passiert jetzt tatsächlich auch. Es ist klingt erstmal groß, weil Fahrplandaten gibt's natürlich nicht, aber sie haben halt angefangen, ein Open Data Portal zu starten, wo erstmal halt ein paar Daten drin sind, die sind relativ langweilig. Aufzugsdaten und also Daten, wo stehen Aufzüge. Da gibt es jetzt auch eine API zu Aufzügen. Und das Streckennetz wurde tatsächlich veröffentlicht und so Stationsdaten.
Wobei das eigentlich gar nicht so gut angefangen hatte mit dem ganzen Open Data. Also man erinnert sich an Hackathon früher in diesem Jahr. Da hörte man ja so Geschichten mit Verschwiegenheitserklärungen, man darf die Daten nicht mitnehmen und so weiter.
Genau, also es gab zwei Hackathons davor, die dann auch unter dem Titel Hacken für die Katz benannt wurden, weil so Leute was entwickelt haben mit Daten, die sie dann nicht mehr benutzen durften, sprich nie wieder was damit machen konnten. Und darauf hat die Bahn halt dann tatsächlich reagiert und gemerkt, okay, das wollen wir halt nicht nochmal. Oder wollte die Bahn halt nicht, dass es denen nochmal passiert, unter diesem Slogan halt einen Hackathon zu machen. Und deswegen ist halt vor, ich weiß nicht, anderthalb Monaten oder so das Open Data Portal der Bahn gestartet und dann auch nochmal mit diesem Hackathon in Berlin tatsächlich auch unter dem Motto, ich glaube, Commit Open Data, ja, gestartet. Kurz vorher, ich hatte mir die Daten ein bisschen angeguckt, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Stationsdaten zum Beispiel keine Geokoordinaten hatten. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, ja, wir kennen ja alle Maprolet und das funktioniert total super und da kommt man ganz schnell zu Ergebnissen. Und dann habe ich habe ich angefangen, quasi ein Maprolet genau für diese Stationsdaten zu bauen. Und das hat auch wirklich dazu geführt, dass wir innerhalb von einer Woche da, ich glaube, 25.000 Leute da auf Bahnhöfe geklickt haben und wir dann Geokoordinaten jetzt auch für diese Station haben.
Also ihr habt im Prinzip diese Open-Data-Geschichten von der Deutschen Bahn genommen und eben schon durch eben gecrowdsourcete Ansätze angereichert, damit es eben ein vollständiger Datensatz wird im Endeffekt.
Genau, und das war auch ganz gut. Also viele Projekte dann auf dem DB-Hackathon haben diese Daten dann auch benutzt. Also
auch schon die Ergebnisse.
Genau, also ich hatte die kurz vorher also noch eigentlich auf der Busfahrt. Ich bin mit dem Bus zum DB-Hackathon gefahren.
Sicher mit dem DB-Bahn-Bus.
Nein.
Na, die sind raus.
Genau, habe die auf der Busfahrt dahin noch mit den Geokoordinaten die Daten veröffentlicht und die wurden dann tatsächlich da auch genutzt. Und es gab da ein paar coole Projekte. Also zum Beispiel diese Fahrstuhldaten, da ist halt das Problem, zum einen gibt es Daten von Fahrstühlen, wo stehen Fahrstühle in Bahnhöfen, dummerweise auch wieder nicht immer mit Geokoordinaten. Und man kann die aber verbinden mit den, also Teil, ich glaube die Hälfte oder ein Drittel haben Geokoordinaten, beim Rest steht so textuell eine Beschreibung mit dran, wo der ungefähr steht. Und bei einigen steht es halt, genau. Und man konnte aber diese Aufzüge ohne Geokoordinaten zu Bahnhöfen zuordnen, so dass man ungefähr weiß, wo die stehen. Und da ist der Paternostra entstanden. Das ist im Prinzip erstmal eine Karte, wo drauf steht, wo welche Bahnhöfe haben Fahrstühle mit Geokoordinaten, wo kann man vielleicht nochmal nachgucken. Und Ziel des Projektes ist, ist noch nicht ganz fertig, wird aber hier auch auf dem Kongress fleißig weitergehackt. Ziel ist dann quasi so ein bisschen ausgefeilteres Maprolet quasi für diese Aufzüge zu machen, um da halt weiterzuarbeiten. Das ist halt auch, also ja, eins von, ich glaube, 20 Projekte waren es am Ende, die bei dem Hackathon entstanden sind. Und kann man sich auch angucken, die Projekte, die da entstanden sind. Es gibt auch ein Video und ja.
Okay, noch irgendwas besonders erwähnenswertes, was auf dem Hackathon schon passiert ist?
Es war halt eine geile Veranstaltung. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass die Deutsche Bahn echt so eine coole Veranstaltung auf die hinbekommt. Es war eine coole Location, es waren coole Leute da und es hat echt Spaß gemacht. Wie viele waren insgesamt da? Ich glaube so um die 100 Leute oder so waren
wow.
Also es waren richtig viele, waren auch viele von der Deutschen Bahn halt auch da aus den verschiedensten Abteilungen und so weiter.
Habt ihr so einen Überblick, wie viel von der Bahn ungefähr von Prozentanzahl Teil der Teilnehmer waren und
gute
und
Frage. Ich schätze mal so 20% Bahner oder sowas kann schon sein, aber das habe ich nicht den Überblick.
Okay, und was kommt jetzt? Also nachdem dieser Hackathon ja schon ziemlich gut gelaufen ist, was ist schon irgendwas passiert nach dem Hackathon oder sehen wir irgendwie direkt neue Daten, die jetzt demnächst kommen? Wie ist da so deine Einschätzung?
Also ich denke, dass viele neue Daten kommen werden. Es füllt sich dieses Datenportal auch so langsam. Es gab dann dazu auch noch eine zum Beispiel direkt auf dem Hackathon noch veröffentlicht eine API, wo welcher Aufzug jetzt funktioniert und welcher nicht. Das war ganz lustig, weil sie haben tatsächlich den Aufzug dann, weil ja diese Location war halt in dem Bahnhof und sie haben da direkt noch einen Techniker geholt und der hat den Fahrstuhl kaputt und wieder ganz gemacht und dann konnten damit die Leute ihre Software testen können, ja. Und das war ganz cool. Es gibt irgendwie eine Parkplatz-API, wo Parkplätze sind. Und wir haben auch vor ein paar Stunden hier nochmal ein bisschen drüber geredet, was für Daten interessant wären. Und es werden auch noch definitiv Daten dazukommen. Aber da muss halt intern in der Bahn halt auch dafür gekämpft werden. Ja. Aber was ich mitgenommen habe, ist, dass da durchaus motivierte Leute auch bei der Bahn sind, die sich dafür einsetzen, dass die Bahn Open Data macht und die da wirklich kämpfen und das hat mich sehr, sehr positiv überrascht und da bin ich sehr zuversichtlich und freue mich einfach, dass sie das auch tun und mit so viel Elan da auch dabei sind einfach.
Ich hatte auf irgendwo noch Bilder von irgendwelchen Quartetten gesehen, was hat es damit auf sich?
Genau, also irgendjemand kam mit der Idee an, so ja, lass doch mal, wenn wir jetzt so Daten von Aufzügen und Bahnsteigen haben, dann lass doch mal gucken, wer hat den längsten Bahnsteig, welcher Bahnhof ist der coolste. Und die Idee war eigentlich fast verworfen und irgendjemand fing dann an, da irgendwie so ein Layout mal für so ein Kartenspiel zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Und haben dann halt im Prinzip ein Quartett gemacht, also so wie man das kennt, wie von Autokarten, so Autoquartett, halt mit Bahnhöfen, wo so Sachen drinstehen wie längster Bahnsteig, höchster Bahnsteig, Anzahl der Aufzüge, Aufzug mit dem höchsten Volumen, ältester Aufzug. Stuttgart gewinnt mit 1948 übrigens und so eine ganzen Geschichten da drin und dann kann man jetzt Karten spielen und das ist, ja, er hat Spaß gemacht, da Karten zu spielen. Auf jeden Fall, ja, das war sehr lustig.
Wenn ich auf dieser Webseite gehe von denen, unter Daten Deutsche Bahn.
Datadeutschebahn.com.
Genau, eigentlich ganz coole Adresse, ne? Also was ich da bemerkenswert jetzt finde, ist zu jedem Datensatz kann man
Kommentare abgeben. Genau, also das ist...
Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, oder? Und vor allem, da sind schon Kommentare drin und da wird auch geantwortet von denen.
Genau, also da legen die halt Wert drauf, dass man halt auch Feedback zu den Daten gibt. Ist die Datenstruktur doof? Gibt es Fehler in den Daten? Also sie wollen halt auch wirklich diese Rückmeldung haben, wollen intern halt auch zeigen, dass Leute sich diese Daten angucken, um da halt zu zeigen, ja, das ist nicht einfach so, das benutzt keiner, sondern das kann halt wirklich einen Mehrwert bringen und Leute kommentieren das auch. Und also ich empfehle das da auch einfach Kommentare mal zu schreiben oder es gibt auch einen Twitter, DB Open Data, einen Twitter-Account, wo man auch einfach Fragen stellen kann, wo dann auch eigentlich relativ gut geantwortet wird im Gegensatz zu vielleicht irgendwie dem offiziellen Account, die natürlich damit überhaupt nichts anfangen können mit Fragen zu Daten und so weiter.
Weißt du denn, wer außer euch oder du warst da, ne?
Ich war da, ja.
Noch ein OpenStreetMap?
Nakana war da. Der SDK zum Beispiel war da, der jetzt auch viel mit diesen Aufzugsdaten zum Beispiel macht. BigBug21 war da. Also es waren ein paar Mapper auf jeden Fall da.
Und weißt du jetzt auch, ob die Daten jetzt schon genutzt wurden, um die irgendwie mit OSM abzugleichen oder so?
Also ich habe mal ein bisschen damit rumgespielt, auch während des Bahnroulettes haben Leute da halt schon reingeguckt und dann die Bahnhöfe mit zum Beispiel der Identifikationsnummer, dieser DS-100-Nummer versehen. Also die Daten dürfen tatsächlich halt auch genutzt werden für OSM, auch, also steht nochmal extra mit dabei, ist zwar irgendwie eine CC BY-Lizenz, aber nochmal mit offiziellem Zusatz, dass sie auch für OpenStreetMap benutzt werden können. Es gibt auch einen Datensatz des Streckennetzes, wobei ich mir den nicht so so sehr angeguckt habe. Der ist auch ein bisschen kaputt, also da fehlen noch irgendwelche Referenzen, die nicht ganz hinhauen, aber da kann man mal irgendwie, das ist ein riesiges XML-File, aber das mal irgendwie in QGIS schmeißen, dann kann man sich irgendwie dieses Streckennetz angucken und da sind auch diese ganzen Betriebsstellen und so weiter auch drin.
da ist ja die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass wir einfach bei OSM schon einen relativ guten Datensatz von den Streckennetzen haben.
Ja, also das
eben durch das Engagement der ganzen Bahnmapper in den vergangenen Jahren.
Ja, also das Streckennetz in OSM ist halt deutlich besser, weil wir halt jedes einzelne Gleis da drin haben und dort ist es mehr oder weniger schematisch. Ja, da gehen halt Gleise lang, aber man weiß nicht so richtig, wie viele und wo genau.
Okay.
Ist es da auch so, dass die einzelnen Abteilungen eigene Datenstände pflegen, die dann teilweise und sie sich intern erst auch wieder bezahlen müssten, wenn sie von einer anderen Abteilung genauen Datensatz haben möchten und so?
Genau, das ist ja so die Geschichte, dass die Konzerne sich oder die Teilbetriebe des Konzerns untereinander sich diese Daten erst erkaufen müssen. Und das ist ja auch so ein Argument einfach für Open Data. So am meisten, der am meisten davon profitiert, von diesen Open Data bei der Bahn, ist die Bahn einfach selber. Und allein aus diesen Gründen zum Beispiel schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ungefähr 70 verschiedene Datensätze von Bahnhöfen gibt, so die sich unterschiedlich, also auch wenn man sich das anguckt, dieses Streckennetz und dieser Stationsdatensatz, dann haben die auch unterschiedliche Bezeichnungen, also Namen, die sich in der Schreibweise irgendwie unterscheiden, die Klammern anders gesetzt sind und so eine Geschichten. Also die Daten sind halt bei denen auch nicht perfekt. Und da ist halt auch so gerade ein bisschen in der Diskussion, wie man im Prinzip einen Rückfluss dieser Daten wieder schafft zur Bahn, also wo man halt auch viel intern darüber diskutiert wird, wie man das am besten macht, wie man diese Prozesse überhaupt abbildet, wie man die Mitarbeiter bei der Bahn dazu motiviert, diese Daten auch wieder einzupflegen, sodass sie im nächsten Update des Datensatzes auch wieder der Community zur Verfügung gestellt werden, sodass man nicht seinen eigenen Datensatz die ganze Zeit wieder neu fixen muss. Und den Mitarbeitern bei der Bahn klarzumachen, dass das cool ist, dass es eine gute Sache ist, dass es vor allem sie halt weiterbringt.
Also wir haben jetzt leider nicht mehr so ganz viel Zeit, weil wir hier relativ limitiert sind. Vielleicht wollen wir ja noch einen Ausblick auf das nächste Jahr wagen.
Naja, ein paar Dinge würde ich schon gerne rausziehen. Also
aus dem vergangenen Jahr möchtest du nochmal?
Ja, ein bisschen was. Zum einen die Wochennotiz hat sich ja ein bisschen was getan.
Ja, und zwar sind, oder wir haben seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Wochen können wir ein Tool benutzen, das speziell für uns programmiert wurde. Und das hat uns jetzt erlaubt, viel mehr Teammitglieder aufzunehmen, vor allem für die internationalen Ausgaben.
Das heißt, du sprichst von einem Tool namens OSMBC, für was steht das?
Das steht für OSM-BC.
Das OSM-Datenklo?
Ich weiß das jetzt genauer gar nicht. Also The Five hat das programmiert. Der hat da wirklich, wirklich viel Arbeit reingesteckt.
Das heißt, bisher habt ihr ja irgendwie mit irgendwelchen gemischten Tools immer Meldungen gesammelt, dann Texte dazu geschrieben, geschaut, einsortiert, wo geht das alles mit so... Es war sehr viel manuelle Arbeit dahinter.
Genau, viel manuelle Arbeit war, diesen Workflow konnten wir auch kaum jemand erklären. Das war immer sehr schwierig, neue Leute dazu zu begeistern.
Weil sich der Workflow auch ständig geändert hat.
Der hat sich auch ständig geändert, weil uns die Tools weggestorben sind, weil und so weiter. Das war wirklich schwierig. Und jetzt mit dem Tool, das habt ihr vielleicht gemerkt, also die internationalen Ausgaben, die kommen inzwischen viel regelmäßiger. Mhm. Manfred organisiert das so ein bisschen, der leitet so die ganzen internationalen Tools, Teams. Wir haben teilweise, dass wir die englische Ausgabe wirklich ein, zwei Tage jetzt nach der deutschen Ausgabe veröffentlichen. Also es ist weiterhin so, dass quasi das Hauptdokument sind die deutsche Ausgabe und davon wird quasi abgeleitet die internationalen Ausgaben. Und jede Community sagt oder entscheidet selbst, welche Meldung sie mit reinnimmt und welche nicht. Und ergänzt auch teilweise eigene Meldungen, die wir halt nicht mit reinnehmen. Ja, und deswegen, also das hat mich so gefreut, dass wir jetzt durch dieses Tool erstens viel mehr Leute im Team haben und auch viel mehr internationale Ausgaben haben.
Weißt du so ungefähr wie viele?
Ich bin da jetzt gar nicht auf den aktuellen Stand.
Kann man das als normaler Nutzer auch sehen, was da für Meldungen drin sind, was da reinkommt und so?
Wenn du auf weeklyosm.eu gehst, da sind das ist quasi das Blog aller internationalen Ausgaben. Und da gibt es so diese kleinen, auf der rechten Seite verschiedene so Länderfähnchen. Und da werden die gepostet.
Also weekly OSM als ein Wort und dann eben .eu.
Genau, also im RSS-Feed ist gerade Englisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Rumänisch, Türkisch.
Du versuchst jetzt gerade die Flaggen, die da alle stehen, auf die Länder abzubilden. Also rund 10.
Es ist nicht bei allen Sprachen so, dass sie wirklich wöchentlich auch rauskommen. Also es war vor allem in der Vergangenheit so. Aber jetzt mit dem Tool merkt man schon, dass es einfacher wird für die, weil die Arbeit viel, viel einfacher wird. Und damit sind wir aber noch nicht ganz fertig. Also The Five ist weiterhin da mächtig am Programmieren. Und also das spart vor allem dieser manuelle Aufwand neben dem Sammeln bis zur Veröffentlichung.
Das Processing.
Das Processing, ja. Das ist einfach super.
Was anderes, was mich noch interessieren würde, wir hatten ja mal in einer der letzten Sendungen auch noch dieses, wie verschafft sich die OpenStable-Community eine Stimme und so weiter. Und dann hatte ja jemand dieses Hartmut, dieses Abstimmungstool da gebaut. Hat sich das weiterentwickelt? Wie seht ihr da die Meinung dazu? Bräuchte es sowas? Wie machen wir Abstimmung am besten?
Also ich kann mich daran erinnern, also ich fand das erstens gut und positiv. Was dem wieder ein bisschen fehlt, ist so die Nachhaltigkeit. Du brauchst es eigentlich wieder einen Kümmerer, der das weiter betreut. Und das habe ich so gedacht, das fehlt jetzt. Ich habe da lange nichts mehr drüber gelesen.
Ich fand es auch prinzipiell gut, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht weiterverfolgt, wie das da... Ich weiß, dass es einige Abstimmungen gegeben hat, weil dazu eine Mailingliste und so weiter aufgerufen wurde oder so. Aber sonst, ich habe es, wie gesagt, ehrlich nicht wirklich verfolgt. Aber bevor wir von der Wochennotiz ganz wegdriften, muss man der Wochennotiz nur zu einem runden Geburtstag letztes Jahr gratulieren. Die 250. Ausgabe ist rausgekommen und inzwischen sind wir, glaube ich, bei über 280 Ausgaben.
Genau. Also gleich veröffentlichen wir die 284.
mit gleich meint Marc den 29. Dezember 2015.
Okay, haben wir noch irgendwas aus dem vergangenen Jahr?
Ja, vielleicht für das Projekt relevant ist der Hardware Funding Drive. Es gab ja eine Spendensammelaktion von neuen Server. Dabei sind über 78.000 Euro gesammelt worden, um neue Server-Hardware zu kaufen. Und unter den größten Spendern sind Mapbox und Mapsyn, also Firmen, die eigentlich von OSM leben, und es ist schön zu sehen, dass diese Firmen auch wieder die Community dahingehend unterstützen, dass das Projekt weitergeht und weiterlebt.
Da wir jetzt nur noch ein paar Minuten haben, würde ich auf die Vorschau übergehen. FOSDEM ist hier das Erste, was drin steht.
Genau.
Was ist denn
FOSDEM? Die FOSDEM ist, wenn wir hier auf einem Hack-Event sind, die FOSDEM ist das größte Open-Source-Treffen in Europa. Findet immer Anfang Januar in Brüssel statt und es wird ein Geospatial DevRoom geben dort. Hat es letztes Jahr schon gegeben, wird dieses Jahr also wiederholt. Ich weiß im Moment nicht, wie viel OSM-Vorträge oder irgendwas oder Diskussionen das da geben wird. Aber ja, ein Blick über den Tellerrand ist das auf jeden Fall sicher in der FOSS-Welt im Geo-Bereich.
Genau, im Juli soll es dann weitergehen. AGIT 2016, diesmal mit FOSGIS-Konferenz mit dran.
Genau. Dieses Jahr ist es etwas anders mit der FOSGIS-Konferenz. Normalerweise sind wir an Universitäten und richten die FOSGIS-Konferenz da aus, also die Universität richtet die da aus. Dieses Jahr durch die FOS4G, die im August in Bonn stattfindet, hat der Verein auf einer letzten Mitgliederversammlung, vorletzten Mitgliederversammlung beschlossen, dass es keine FOSGIS-Konferenz im klassischen Sinne gibt, sondern wir das Angebot der AGIT nutzen, die sie vorgeschlagen haben, sie könnten die quasi mit organisieren, dass wir ein Teil der AGIT werden. Wir hatten auf der AGIT sowieso jedes Jahr immer einen großen OSM-Stand und auf der AGIT geht es auch viel um OpenStreetMap, um Daten und so weiter, und das hat sich halt angeboten. Deswegen auch der Aufruf, Der Call for Paper läuft gerade noch. Und wenn ihr wieder interessante Sachen habt für die Foskes-Konferenz, die dann, wenn sie dann stattfindet, wieder sehr klasse stattfindet mit 2 bzw. 3 Tracks, also wie die Jahre davor, könnt ihr euch jetzt noch bewerben. Dieses Jahr in auch kein Pentabuff, ein Frapp, glaube ich, ist es geworden. Einfach wieder einreichen, was ihr gemacht habt, Spannendes, dann könnt ihr vortragen.
Okay, Phosphor-G hast du schon erwähnt, ist dann im August in Bonn.
Ja, Phosphor-G ist die weltweit größte Open-Source-Konferenz, die allerdings sehr, ja, ich glaube, firmenlastig inzwischen ein bisschen geworden ist und so weiter.
Gibt es da also auch ähnlich günstige Eintrittspreise für Opus Heatmap Mapper Communities Mitglieder wie bei der Foskes oder ist das?
Bin ich überfragt.
Bei der Konferenz ist es, glaube ich, schon, dass die Eintrittspreise deutlich über denen liegen, wie sie gewohnt sind. Ich bin mir nicht sicher. Also es war mal zur Diskussion, dass es so ein Helferticket geben könnte. Aber inwieweit da jetzt die Planung fortgeschritten ist, kann ich gar nicht sagen.
Also ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeschlagen, das Full-Day-Ticket, also 3 Tage für die vergangene Phosphor-G waren $550.
Ja, ich glaube, in dem Bereich bewegt sich das auch. Da muss man sich natürlich wirklich, wirklich überlegen.
Ja. Zumal da wahrscheinlich OSM also jetzt nicht die große Rolle spielen wird einfach.
Genau, das denke ich auch nicht.
Aber man muss sagen, der Foskes e.V. organisiert die eben. Es ist schon eine gewisse Ehre und Auszeichnung, diese Konferenz ausrichten zu dürfen.
Okay, nächste Veranstaltung.
Etwas oder? Mehr für aus der Community ist das Sommercamp. Das war letztes Jahr das erste Mal, dass wir das gemacht hatten. Der Ort ist das Linux Hotel in Essen. Da treffen wir uns ja mehrmals jährlich von dem Foskes-Verein. Und wir hatten letztes Jahr das einfach mal im Sommer gemacht. Und dann haben wir das Sommercamp genannt. Und das planen wir auch für das nächste Jahr.
Ist das richtig mit Campen, so mit Zelten? Dann können wir das Zelt vom Kongress recyceln. Dann halten wir dann noch.
Also tatsächlich beim letzten Mal hat nur Marc und.
Nein. Das waren schon mehrere Zelte. Sven hat gezeltet, also.
3.
Nein, es waren noch.
2 Zelte und dein Camper werden.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also, was passiert da auf dem Sommercamp?
Im Prinzip ist es ein bundesweites Hacking-Wochenende.
Genau,
es ist Hackweekend. Die Dresden-Abteilung wurde etwas vermisst, aber sonst.
Ich wusste nicht Bescheid.
Wir schicken euch dann wieder eine Einladung.
Gut.
Also, was vor allem auch jetzt da war, es waren auch mehrere Tagesgäste da. Deswegen war es auch wirklich voller wie die. Also, es war nicht nur Hackweekend. Und wir hatten auch 2, 3 Sachen extra für Leute, die einsteigen wollen. Also wir hatten ÖPNV-Einsteiger, Vortrag, Diskussionsrunde, 2 Stunden. Und das wollen wir dann auch noch weiter ausbauen. Also dass wir die auch lokale Community aus NRW oder angrenzenden auch mal einfach für einen Tag, wenn die Lust haben, vorbeikommen können. Dass wir da was organisieren, was nicht normal so beim Hack Day ist, wo die Leute einfach was machen, sondern dass wir wirklich ein kleines Programm versuchen da zu machen.
Okay, große Highlight für jetzt die OpenStreetMap Community, nachdem es letztes Jahr ausgefallen war, die State of the Map, die ja im September stattfindet.
Wird in Brüssel stattfinden. Ich weiß gar nicht, wie weit das die sind mit Call for Papers und so weiter. Ich glaube, der ist noch nicht draußen.
Also der
aber
Ort
der wird Termin ist bekannt.
Tät sein.
Genau. Nicht die Universität, wo die FOSDEM ist, sondern die andere. Brüssel hat 2 Universitäten. Es wird in der anderen stattfinden, aber die sind beide relativ nahe beieinander, sag ich mal. Aber
und ja, Brüssel ist ja auch gar nicht so weit, ne?
Nee, also, genau.
Ja, von uns aus schon.
Aber schön, wir sind ja jetzt durchgekommen, soweit, themenweise. Hat doch irgendjemand Vorschläge? Was wollen wir den Hörern noch auf den Weg geben?
Sollen wir uns vornehmen, nächstes Jahr öfters mal Radio OSM?
Man sollte mal mehr Podcasts.
Früher mal mehr Podcasts.
Vorgenommen haben wir es uns dieses Jahr auch.
dieses Jahr machen wir, glaube ich, keine Podcasts mehr.
Gut, alles klar. Dann vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank dir.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Man hört sich.
Tschüssi.
Tschüss.